ARD.
Das ist Folge 3 von 6, eingeholt. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten vorne an. Dann verpasst ihr auch nichts. Es ist Ende 2007 und am Nürburgring grinsen drei Männer in Dutzende Kameras. Zwei große Männer und zwischen ihnen ein kleiner, Ingolf Däubel, der rheinland-pfälzische Finanzminister, der für das Projekt Nürburgring 2009 das Geld ranschaffen soll. Vor geladenen Gästen greift er zusammen mit Nürburgring-Hauptgeschäftsführer Walter Kafitz und dem Landrat des Landkreises Ahrweiler, Jürgen Föhler, selbst zur Schaufel. Heute ist erster Spatenstich am Nürburgring. Es soll jetzt richtig losgehen. In weniger als 2 Jahren eine gigantische Anlage entstehen. Ein Freizeit- und Erholungsparadies. Und das wird heute schon mal nach allen Regeln der Kunst inszeniert. An diesem kalten Novembertag tragen Pföhler und Däubel dicke schwarze Mäntel. Kafitz einen trendigen, olivfarbenen Parker. Er scheint den Rummel zu lieben und sorgt für etwas Pathos bei diesem Presseevent. Kafitz bezeichnet Nürburgring 2009 als den wichtigsten Meilenstein seit dem Bau der Nordschleife und der neuen Grand Prix-Strecke. Neben ihm wirkt Ingolf Däubel sichtlich gelöst. Und das hat auch allen Grund. Er hat endlich einen Investor gefunden für sein 215 Millionen Euro großes Projekt.
Der Geschäftsführer von Medi Invest, Herr Richter, hat umfangreiche Immobilienerfahrung, hat eine ganze Reihe von Projekten im In- und im Ausland bereits hochgezogen. Das war schon ganz beeindruckend.
Dieser Geschäftsführer, Kai Richter, soll eines der größten Bauprojekte dieser Zeit in Deutschland umsetzen. Bei der Pressekonferenz im Rahmen des Events stellt Däubel ihn und dessen Firma Medi Invest als den neuen Großinvestor für Nürburgring 2009 vor. Wir haben euch von Richter schon in Folge 2 von Höllenrausch erzählt. Nur, ist Richter der richtige Mann für diesen Job?
Mir kam die Sache von Anfang an komisch vor mit Richter. Denn der kam tatsächlich an den Ring als Unternehmenschef einer winzigen Firma, die damals auch keiner kannte. Und dann fragt man sich natürlich jetzt gleich so ein riesiges Projekt.
Aber auch wenn Däubel den Düsseldorfer als den großen neuen Mann am Ring inszeniert, in Wirklichkeit soll Richter als Investor auch nur einen Teil der Gesamtsumme am Ring finanzieren. Nämlich 80 Millionen. So richtig offensichtlich wird das bei der Vorstellung beim Spatenstich Ende 2007 aber nicht. Heißt, es ist immer noch eine riesige Summe offen für Nürburgring 2009, die noch nicht finanziert ist. Gebaut wird trotzdem schon, denn die Zeit drängt. In unter 2 Jahren soll alles stehen am Ring. In dieser Folge Höllenrausch finden wir heraus, was eigentlich genau für den großen Skandal am Nürburgring sorgte, der bald in ganz Deutschland Schlagzeilen machen wird. Und wir sind dabei, wie Journalisten drauf und dran sind, ihn aufzudecken, gegen alle Widerstände.
Morgens klingelt es um 9 und da stehen dann, ich glaube, 2 oder 3, ich weiß nicht, Leute an der Tür und der Erste gibt mir den Durchsuchungsbefehl, ne? Für mich war es politisch initiiert.
Ich bin Max Dehling und ihr hört Höllenrausch, ein Podcast vom SWR.
Schon so richtig geil nach Land.
Oh, guck mal, der Garten, wie hübsch der ist.
Einer, der für diese Geschichte unverzichtbar ist, ist der Journalist Wilhelm Hane.
Wo ist die Klingel?
Und genau deshalb besuchen wir ihn.
Hier, das ist die Klingel.
Gleich nach unserem Interview mit Uschi Schmitz, der Hotelbesitzerin am Nürburgring, fahren wir zu ihm. Hane wohnt nicht weit weg vom Nürburgring und Uschi hat uns für ihren Wilhelm sogar Kuchen mitgegeben. In der Eifel kennt man sich.
Sie können mal raten, von wem der Kuchen ist.
Von der Uschi.
Ja, richtig. Ein Kirschstreusel von der Uschi haben wir jetzt mitgenommen. Dachten wir, das muss doch gut schmecken, oder?
Sie haben es ja wunderschön mit dem Wintergarten und so. Und das ist ja,
das haben wir mal später angebaut. Also ich habe das Haus seit 77, da habe ich es gekauft, weil ich in der Nähe des Nürburgrings wohnen wollte.
Ja, klar.
Und die Aussicht gefiel mir hier gut.
Mit der alten Burg passt ja zu mir.
Ja.
Die alte Burg Wilhelm Hane ist über 90 Jahre alt. Er hat die Tage erst einen Sehtest gemacht, um sich bescheinigen zu lassen, dass er immer noch gut Auto fahren kann.
Ich mochte die Eifel wegen ihrer Wälder, wegen ihrer Kurven. Ich war aber Motorradfahrer und ich bin sehr viel am Nürburgring gewesen.
Hane kommt eigentlich vom Niederrhein und arbeitet erst im Laden seines Vaters, dann in einer Decken- und Zeltefabrik und bei verschiedenen Autohändlern. Relativ bald darauf macht er sich selbstständig als Lamborghini-Importeur. Später übernimmt er auch das Geschäft von Honda. Alles mit einem Ziel: frei sein. Er will sich nicht sagen lassen, was er zu tun hat.
Ich kann nur da gute Arbeit leisten, wo mir die Arbeit Spaß macht.
Und Spaß macht es ihm, Dinge zu hinterfragen. Also hängt er den Autoimport an den Nagel und fängt an zu schreiben. Er geht zu einer Kölner Motorsportzeitschrift und bietet dort seine Texte an. Mit Erfolg. Schon bald ist er dann auch beruflich öfter am Nürburgring.
Ich bin manchmal auch in der Zeit, als ich dann da zum Journalismus gewechselt habe, mit allen Testmotorrädern und so auf der Nordschleife, aber auch mit Testautomobilen. Und habe eine Beziehung zur Strecke und zu den Leuten, zu dem Umfeld entwickelt.
Diese Beziehung führt dazu, dass Wilhelm Hane in die Eifel zieht. Er kauft sich ein Haus in der Nähe der Strecke und eine Dauerkarte für den Nürburgring. Für damals 400 D-Mark darf er ein Jahr lang so oft er will die grüne Hölle befahren. Und macht, was viele am Ring damals mit ihrer Dauerkarte machen.
Morgens zum Brötchen holen nach Adenau fahren, dann fährt man natürlich dann über die Nordschleife und nicht über die Bundesstraße.
Hane macht das regelmäßig. Für frische Brötchen brettert er über die Nordschleife mit der 400 Mark teuren Dauerkarte. Jahrelang geht das so. Bis der Ring Anfang der 90er einen neuen Geschäftsführer bekommt, mit dem sich für die Strecke und auch für Hane viel verändert.
Ich habe so lange Jahreskarten gehabt, wie sie vernünftig waren. Bei Kafitz nicht mehr, da kosteten sie dann schon um 1000.
Walter Kafitz, den Namen haben wir eben schon mal gehört. Das ist der langjährige Hauptgeschäftsführer am Nürburgring. Wichtig für unsere Geschichte ist, Wilhelm Hane, der Motorsportjournalist vor Ort, und Walter Kafitz haben von Beginn an nicht das beste Verhältnis. Das wird in unserem Gespräch auch immer wieder deutlich.
Also ich hatte bei ihm verspielt, schon aufgrund meiner Berichterstattung, die ja störend war für ihn.
Hane schreibt zum Beispiel im Januar 2007 einen Text über die wirtschaftlichen Probleme des Rings, in dem Kafitz nicht gerade gut wegkommt.
So wie der liebe Gott die Erde schuf und damit verantwortet, verantwortet Dr. Walter Kafitz als Hauptgeschäftsführer der Nürburgring GmbH einen großen Teil der Probleme, die längst noch nicht alle in einem aktuellen Bericht des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz aufgelistet sind.
Also, dass es dem Ring schlecht geht, dafür ist Hanes Meinung nach vor allem Hauptgeschäftsführer Walter Kafitz verantwortlich. Natürlich blickt Hane deshalb auch besonders kritisch auf dessen neues großes Projekt Nürburgring 2009, der neuen Erlebnis- und Freizeitwelt am Nürburgring.
Ja, ich habe mich erkundig gemacht. Ich konnte ja gar nicht wissen, was passierte. Und ich habe mir das angesehen, habe mir eine Meinung gebildet und wusste, dass es Blödsinn war.
Ihr merkt schon, Hane ist jemand, der sich ziemlich schnell klare Meinungen bildet. Bei den Plänen für Nürburgring 2009 ist er sich von Anfang an sicher, dass er hier dranbleiben muss. Denn er glaubt, irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu.
Es wurde ja immer von einem Anteil des privaten Investors gesprochen, dass es den Steuerzahler nie belasten würde.
Oder wie Kurt Beck es gesagt hat.
Der rheinland-pfälzische Steuerzahler wird keinen Euro drauf bezahlen. Dieses Projekt wird wie jedes andere finanziert am Markt.
Und das hat mich dann insgesamt misstrauisch gemacht.
Nach der Vorstellung von Richter beginnt Journalist Wilhelm Hane mit seiner Recherche. Er will unbedingt wissen, wen genau Däubel da vorgestellt hat. Er telefoniert mit vielen Leuten, die Kai Richter kennen. Er führt Interviews. Hane glaubt, dieser Kai Richter, der kann nicht der große neue Investor im Ring sein, denn für Hane deutet nichts darauf hin, dass Richter 80 Millionen Euro auftreiben könnte. Eine Vermutung, die auch andere Journalisten haben.
Mir kam die Sache von Anfang an komisch vor mit Richter. Denn der kam tatsächlich an den Ring als Unternehmenschef einer winzigen Firma, die damals auch keiner kannte und die auch anders als Richter mir gegenüber dann später behauptet hat, wirklich nie ein größeres Immobilienprojekt realisiert hatte. Und dann fragt man sich natürlich jetzt gleich so ein riesiges Projekt, woher die Referenzen und woher wollte Richter das Geld dafür bekommen haben?
Ihr habt Wilm Höffer schon in Folge 2 gehört. Auch er ist Journalist, arbeitet damals in der Rechercheredaktion des SWR und recherchiert genau wie Wilhelm Hane zur Finanzierung des neuen Nürburgrings. Richter ist jetzt also erst einmal der große, mächtige und reiche Mann am Ring. Zumindest nach außen hin erweckt nichts den Anschein, dass dem nicht so ist. Doch ein Bericht des Landesrechnungshofs wird später zeigen, dass viele Geld bleibt aus. Spätestens ab Mai 2008 ist ganz klar, Richter kann das Geld nicht aufbringen. Stattdessen streckt das Land für ihn vor.
Ingolf Däubel hat dann weiter felsenfest zu ihm gestanden. Und als klar war, dass Richter selbst für seine geplanten Immobilien, diese ganze neue Gastronomie, die da am Nürburgring entstehen sollte, Ferienhäuser und so weiter, dass der dafür kein Geld bringen kann, ist dann das Land mit seiner eigenen Investitionsbank eingesprungen und hat Richter das ganze Geld für seinen Projektteil überwiesen. Der Rechnungshof hat das ja später wirklich bis in jede einzelne Überweisung nachgeprüft und darüber dann einen Riesenbericht geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt ist Richter dann eigentlich, kann man sagen, nur noch ein symbolischer Investor gewesen. Hintendran stand da dann wirklich das Land.
Ist am Ende also alles nur eine große Show?
Ingolf Däubel brauchte einfach jemanden, von dem er sagen konnte, Leute, der ist es, mit dem machen wir das jetzt. Bitte nicht genauer nachfragen, das ist jetzt der private Projektteil, das läuft jetzt. Und wir werden natürlich weiter auch nach Privatkapital und nach Investoren suchen.
Über Monate geht das so. Das Land streckt das Geld vor und Richter kann seine Versprechen, das Geld aufzutreiben, nicht einhalten.
Ich frage mich bis heute, wie dieser Kai Richter eigentlich in diese Rolle kommen konnte. Also ein großer Immobilieninvestor, der hätte doch Referenzen vorlegen müssen, auch Kapitalnachweise, irgendeinen Hinweis darauf, was der schon alles gebaut hat. Däubel hat mir im Interview dann gesagt, ja, der Mann hätte eine ganze Reihe von Projekten im In- und Ausland hochgezogen. Ja, hat er nicht. Diese Projekte gab es nicht. Und ich frage mich auch, wie Däubel das nicht hatte wissen können. Er hätte es doch überprüfen müssen. Also de facto war Richter jetzt eine Art Strohmann für das Land, kein Investor, eigentlich nur so eine Art Bauausführender, der in Wirklichkeit das ganze Projekt vom Land auf Pump vorfinanziert bekommen hat.
Parallel dazu heißt es im Juli 2008 endlich wieder Formel 1 Action am Ring. Allerdings am Hockenheimring. Zum ersten Mal nach einer Ewigkeit fährt die Formel 1 dieses Jahr nur auf einer deutschen Strecke und nicht am Nürburgring. In Zukunft soll es einen jährlichen Wechsel geben zwischen den beiden Ringen, denn der alte Vertrag zwischen Nürburgring und Ecclestone, dem Formel 1 Zampano, ist ausgelaufen. Und das gerade jetzt, wo ein neuer deutscher Fahrer seine Karriere beginnt. Einer, dem alle jetzt schon große Chancen ausrechnen für die Zukunft.
So jung, erst ein Jahr dabei, aber er gehört schon zum Establishment. Letztes Jahr noch Testfahrer, davor im kleinen BMW Cup mit ca. 150 PS unterwegs, jetzt Formel 1 Routinier.
Ich glaube, es ist jetzt genau ein Jahr her, dass ich angefangen habe. Ich denke, ich habe seit der Zeit sehr viel dazugelernt, aber ich fühle mich nicht jetzt so, als wäre ich schon ewig dabei.
Sebastian Vettel, Das erste Heimrennen seiner Formel-1-Karriere findet am Hockenheimring statt. Ein Heimspiel für ihn. Vettel ist beim Rennen am Hockenheimring gerade mal 21. Er ist in der Saison nachgerückt und fährt die ersten großen Erfolge für das junge Team Scuderia Toro Rosso ein.
Sebastian Vettel ist nicht nur eine der größten deutschen Hoffnungen, die die Formel 1 seit langem gesehen hat. Er zählt mittlerweile zu den Top-Talenten der gesamten Szene. Wir werden noch viel von ihm hören.
Währenddessen wird am Nürburgring gebaggert. An 6 Tagen die Woche gearbeitet, jeden Tag in 2 Schichten. Wo sonst die Haupttribüne stand, ragen eine Handvoll Kräne in den Himmel. Mehr als 130 Arbeiter sind in Bewegung. Es ist wuselig. Walter Kaffitz, der Hauptgeschäftsführer des Rings, betont zwar, dass es ihm sehr gelegen käme, dass die Formel 1 in diesem Jahr zum ersten Mal nach sehr langer Zeit ihr Gastspiel in der Eifel pausiert. Aber das 24-Stunden-Rennen und Rock am Ring finden trotzdem statt, während direkt nebenan unter anderem das neue Luxushotel entsteht. Allein das soll fast 30 Millionen Euro kosten und natürlich komplett finanziert werden durch private Investoren. Wo die Kohle wirklich herkommt, weiß in der Öffentlichkeit aber nach wie vor keiner. Noch streckt das Land Rheinland-Pfalz alles vor. Dass auch Kai Richter Probleme hat, seinen Teil der Finanzierung aufzutreiben, spricht sich hingegen immer weiter rum. Es gibt immer mehr Kritik an der geplanten Finanzierung und es kommen immer mehr Zweifel auf, was Kai Richter eigentlich am Ring zu suchen hat. Ist er jetzt der Mann mit Geld und selbst Investor oder soll er nur welche anlocken? Finanzminister Ingolf Däubel muss Antworten liefern. Am besten den ersehnten echten Investor vorstellen, der nicht nur die fehlenden 135 Millionen mitbringt, er muss auch noch die 80 Millionen Euro besorgen, die Kai Richter ja nie beschaffen konnte. Nur wird das 2008 immer schwieriger.
Rund um den Globus spielen die Börsenkurse verrückt. Real
Estate. Die Angst geht um. Weitet sich die Finanzkrise in Deutschland aus?
In der Finanzkrise verlieren viele Menschen viel Geld. Der Weltwirtschaft geht es richtig schlecht. Die Inflationsrate geht rauf, die Baukosten steigen massiv und viele große Bauprojekte werden deshalb gestoppt. Am neuen Nürburgring wollen aber alle weiter festhalten. Vom groß versprochenen Investor weiter keine Spur. Kaum vorstellbar, wie viel Druck auf Däubel gelastet haben muss zu dieser Zeit. Und wahrscheinlich wird es vor diesem Hintergrund auch etwas nachvollziehbarer, dass er jetzt Entscheidungen trifft, die er bald schon bereuen wird. Denn auf der Suche nach einem Investor ist Ingolf Däubel jetzt fast jedes Mittel recht. Und dabei findet er Hilfe in der Schweiz. Bei einem Mann, den irgendwie schon wieder keiner so richtig kennt und der bald das Land in eine Krise stürzen wird. Einem Mann, den Kurt Beck auch Jahre später nie vergessen haben wird.
Herr Barandun, den ich Gott sei Dank nie persönlich kennengelernt habe.
Urs Barandun ist Schweizer und arbeitet als Vermittler von privaten Investoren, sagt er zumindest. 2008 verspricht der Däubel, dass er Investoren finden kann, die mehr als 100 Millionen Euro übrig haben und gerne ihr Geld loswerden wollen. Das klingt erstmal abenteuerlich, aber Däubel läuft die Zeit davon. Und wahrscheinlich setzt er deshalb auf Barandun und seine gute Geschichte. Und Barandun liefert. Also vor allem erstmal Versprechen.
Er hat immer mit dem großen Geld gelockt. Ich besorge euch Geld aus einem Staatsfonds in Dubai. Ich besorge euch Geld von amerikanischen Risikolebensversicherungen.
Erst verspricht Barandun, dass er Zugriff auf insgesamt 15 Milliarden US-Dollar aus dem Staatsfonds des Emirats Dubai hat. Hat er dann aber leider doch nicht. Dann verspricht er, dass er amerikanische Risikolebensversicherungen von Menschen aufkauft, die sich die Raten nicht mehr leisten können, um dann am Ende die Ausschüttungen zu kassieren, wenn die Menschen sterben. So will er Kapital ranschaffen, um die Kosten der Bauphase zu übernehmen. Klappt leider aber auch nicht und ist moralisch auch ganz schön fragwürdig. Aber dann, Nach mehreren spektakulären Ideen kommt Barrandun im Frühjahr 2009 mit der scheinbar perfekten Lösung. Mit dem rettenden Versprechen, dass alle Probleme von Ingolf Däubel und die Finanzierungsfrage von Nürburgring 2009 jetzt endlich lösen soll. Barrandun findet Geld. Sehr viel Geld. In Form eines investitionswilligen Milliardärs. Das klingt jetzt alles ziemlich flott. Nach 2, 3 Telefonaten. Aber dieser Kontakt mit dem Schweizer Investorenvermittler und dem rheinland-pfälzischen Finanzminister, der geht eine ganze Weile. Die beiden sollen über ein Jahr Kontakt gehabt haben. In dieser Zeit recherchieren auch die Journalisten Wilm Hüffer und Wilhelm Hane immer intensiver nach den Hintergründen der Finanzierung. Und das gegen jede Menge Widerstand. Gerade für meinen SWR-Kollegen Wilm.
Ich habe irgendwie so 11 Unterlassungsforderungen bekommen und 2 Gegendarstellungsforderungen. Ich hatte zum Glück auch einen sehr tüchtigen Justiziar an meiner Seite. Aber das ist dann der Moment, wo man sagt, nee, ich mache weiter meinen Job. Und davon lasse ich mich nicht abbringen, zumal nicht, wenn es ein wirklich erhebliches öffentliches Interesse an dem Thema gibt.
Es ist der 9. Juni 2009. Die Formel 1 ist im vollen Gange. Vettel feiert inzwischen die ersten Erfolge im Red Bull und fährt in dieser Saison sein erstes Formel 1-Rennen am Nürburgring. An diesem Dienstag im Juni wird der damals 76 Jahre alte Journalist Wilhelm Hane aus seinen Gedanken gerissen.
Morgens klingelt es um 9. Und da stehen dann, ich glaube, 2 oder 3 Leute an der Tür und der erste gibt mir den Durchsuchungsbefehl. Ne? Staatsanwaltschaft Koblenz. Wir haben noch 2 weitere Kollegen, die stehen um der Ecke, damit ich nicht in Schock falle. Ne? Die waren mit 5 insgesamt.
Wilhelm Hane recherchiert mittlerweile seit Monaten zu Nürburgring 2009. Schreibt darüber auch auf seiner eigenen Website motorkritik.de. Die Seite sieht schon damals etwas aus der Zeit gefallen aus, aber er schreibt darauf fast jeden Tag.
Und ich habe gesagt, ja, kommen Sie doch rein. Ich bin also niemand, der ausfällig wird.
Die Polizisten kommen rein. Mit dabei ein Staatsanwalt. Zusammen drängeln sie sich durch Hanes Wintergarten rein in sein Haus.
Und ich habe gesagt, ich muss eben eine Korrektur machen, sagt der Staatsanwalt. Nein, Sie machen den Computer aus und zu und nichts mehr. Habe ich gesagt, nee, tut mir leid. Ich mache jetzt die Korrektur fertig und schicke das zurück. Und der Computer bleibt an. Und dann hat er ein bisschen unsicher geguckt und hat gesagt zu einem der Polizisten, dann setzen Sie sich daneben.
Ein Kollege hat Hane an diesem Morgen gebeten, einen Artikel nochmal gegenzulesen, zu checken, ob alle Infos korrekt sind.
Und dann rief der mich aber, während ich die Korrektur machte, an, der Kollege, und sagte mir, Herr Hane, wann kriege ich das hin? Habe ich gesagt, kein Problem, ich arbeite gerade unter staatsanwaltlicher Aufsicht daran, ne? Hat er gelacht, ne? Der konnte sich doch nicht vorstellen, dass das mein Ernst war.
Ich stelle mir das super skurril vor. Du sitzt da als Journalist an deinem Schreibtisch, überarbeitest einen Text von einem Kollegen und um dich rum ein paar Polizisten und die Staatsanwaltschaft, die darauf warten, deine Wohnung auseinanderzunehmen.
Und dann haben die gesagt, wir müssen alles durchsuchen. Und dann Schlafzimmer, Speicher, Keller. Und dann kam einer, bitte den Garagenschlüssel, Garage, Autoschlüssel, ob was im Auto wäre. Und dann haben sie das alles zusammengetragen. Computer, Fotoapparate, was man so zum Audio aufnehmen nimmt, also was ich so hatte. Haben sie dann zusammengetragen und haben mir dann eine Aufstellung gemacht, dass sie das alles beschlagnahmt hätten und mitnehmen würden.
Aber dass die Polizei in Hanes Privatsphäre eindringt und seine Sachen beschlagnahmt, das ist für ihn nicht am schlimmsten. Er fühlt sich an diesem Morgen vor allem in seinem beruflichen Selbstverständnis als Journalist angegriffen.
Ich habe mir nicht vorstellen können, dass mir jemand in der Form etwas macht. Für mich war es politisch initiiert, ja. klar.
Die Hausdurchsuchung bringt Hane in rechtliche Schwierigkeiten. Die Nürburgring GmbH hat gegen ihn Anzeige erstattet, weil er Interna auf seiner Website veröffentlicht haben soll. Es geht um Videomaterial, das Hane auf einer Pressekonferenz mitgefilmt und veröffentlicht haben soll, ohne Erlaubnis. Der Vorwurf: Urheberrechtsverletzung und unlauterer Wettbewerb. Er muss sich einen Anwalt suchen und um eine Einstellung des Verfahrens kämpfen. Und er hat Erfolg. Später wird das Landgericht Koblenz feststellen, dass es für die Hausdurchsuchung bei Hane nicht einmal einen Anfangsverdacht gegeben hat.
Ich habe eigentlich die Hausdurchsuchung als ein Art Lehrstück für mich empfunden, wo ich ein Stück Politik gelernt habe. Ich bin da nicht nachtragend, um das so zu formulieren, aber ich vergesse nicht.
Die Hausdurchsuchung bei Hane ist krass. Und sie klingt für mich als Journalisten echt unglaublich. Mehr wie so eine Szene aus einem Film. Auch meinen SWR-Kollegen Wilm beschäftigt die Geschichte noch heute.
Ich glaube schon, dass ab einem gewissen Punkt tatsächlich der Gedanke bei den Betreibern, bei der Nürburgring GmbH entstanden ist, unliebsame Berichterstattung. Da versuchen wir jetzt, ja, sagen wir, undichte Stellen zu schließen, Löcher zu stopfen und Leute, die berichten, wirklich auch unter Druck zu setzen, zu signalisieren. Wir lassen uns das nicht bieten.
Genau eine Woche nach der Hausdurchsuchung bei Hane laden Ingolf Däubel und Kurt Beck zu einer Pressekonferenz nach Mainz.
Wenn der Himmel einstürzt, sind im Leben immer alle Spatzen tot. Wer investiert, muss immer auch ein Risiko eingehen. Das tut der Investor und wir tun es auch im Interesse der Menschen in der Eifel und im gesamten Land Rheinland-Pfalz.
Däubel präsentiert stolz seinen Nürburgring-Investor. Den Mann, dem ihm sein Schweizer Investorenvermittler Barrandon empfohlen hat. Als den neuesten von einer ganzen Reihe an Vorschlägen für die Projektfinanzierung. Einen Namen nennt Däubel nicht. Das sei ihm vertraglich verboten.
Ja, das gab dann großes Hallo, so nach dem Motto, wir haben den Investor gefunden. Hurra, es ist ein amerikanischer Milliardär.
Dieser geheime Investor soll Nürburgring 2009 retten. Nicht nur die 80 Millionen finanzieren, die Kai Richter nie an den Ring gebracht hat, sondern auch den ganzen Rest. Endlich ist die Freizeit- und Erlebniswelt am Ring gerettet. Knapp 3 Wochen vor der offiziellen Einweihung. Bis das Kartenhaus 3 Tage vor der Eröffnung in sich zusammenfällt. Es ist der 7. Juli 2009, ein Dienstag. Der Tag, an dem Ingolf Däubel als rheinland-pfälzischer Finanzminister zurücktritt. Däubel sieht geknickt aus. Er sitzt richtig zusammengesackt auf einem Stuhl im Mainzer Landtag. Und er schaut ins Leere, als Kurt Beck neben ihm seine vorbereitete Rede liest. Der Ministerpräsident stoppt die private Finanzierung für den neuen Nürburgring. Zu oft seien Überweisungen nicht eingehalten worden, seien Schecks geplatzt im Rahmen der Finanzierung. Beck zieht deshalb die Reißleine und bereut, das nicht schon früher getan zu haben. Und dann spricht der, der alles verbockt hat.
Die alleinige politische Verantwortung dafür liegt bei mir. Deshalb habe ich dem Ministerpräsidenten meinen Rücktritt angeboten.
Einige Jahre später wird Däubel in einem Aufsatz von einer äußerst peinlichen Blamage sprechen, die seiner Glaubwürdigkeit als Finanzminister so geschadet habe, dass er sich gezwungen sah, zurückzutreten. Däubel hat bislang mit keinem Wort erwähnt, wer jetzt eigentlich der geheimnisvolle Milliardär ist, mit dem man in Gesprächen ist. Doch kurz nach Däubels Rücktritt und noch vor der Eröffnung des Nürburgrings ist es dann Beck, der den Namen öffentlich macht. Pierre Dupont.
Wir haben damals natürlich in der Familie Dupont dann nachgefragt, haben um ein offizielles Statement gebeten, genauso wie andere große deutsche Medien. Und wenige Tage später kam dann auch eine Erklärung aus dem Hause Dupont.
Und das, was mein SWR-Kollege Wilm dann hört, ist für alle Beteiligten ein Schlag ins Gesicht.
Er wisse nichts von einem Nürburgring, er habe noch nie was von einer Rennstrecke gehört und er habe auch in keiner Weise dort irgendwelches Kapital zur Verfügung gestellt. Er möchte bitte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben und werde auch keine weiteren Fragen dazu beantworten.
Der vermeintliche Retter von Nürburgring 2009 kennt die legendäre Strecke nicht. Stattdessen ist Däubel an einen anderen Mann geraten, einen Betrüger, der sich nur als Dupont ausgibt.
Wir haben dann den vermeintlichen Dupont später gefunden, wobei uns ein früherer FBI-Agent und ein Mitarbeiter von Scotland Yard geholfen haben. Und diese beiden Polizisten haben uns gesagt, ja, den kennen wir, diesen Mann, das ist ein Betrüger. Und der hat mit einer Masche immer schon Geld zu verdienen versucht, nämlich mit der, er sei ein reicher Mann und habe ganz viel Investorenkapital zu vergeben. Und auch der hat immer nur versucht, damit für sich selber Geld locker zu machen.
Die gute Nachricht, der Betrug geht nicht auf. Aber einen Investor gibt es weiterhin nicht. Ingolf Däubel hat sich im Laufe der Jahre immer mehr in ein richtiges Dilemma manövriert.
Ich persönlich glaube, ein seriöser und ja nun auch wirklich intelligenter Finanzfachmann wie Ingolf Däubel, der konnte sich einfach nicht vorstellen, dass sich solche Akteure nicht rational verhalten. Er hat gedacht, ich bin ja auch vernünftig, die werden ja wohl auch vernünftig sein. Ich glaube, er hat einfach die Möglichkeit nicht bedacht, dass er es da mit Leuten zu tun haben könnte, die eben vielleicht gar kein Kapital vermitteln wollten, sondern die irgendetwas anderes im Schilde führten.
Aber hey, wenn schon kein Investor da ist und das Land bisher alles vorfinanziert hat, dann kann der Nürburgring jetzt endlich im ganz großen Glanz erblühen. Jetzt gibt es schließlich das neue Eiffeldorf, die Disco, das Luxushotel und natürlich den Ringracer, die neue, unglaublich schnelle Achterbahn.
Und dann hörte ich, dass aus Amerika Teile geliefert wurden, aber der eigentliche Aufbau, die Gerüste kamen zum Teil aus Italien. Und da gab es unterschiedliche Schraubennormen.
Nächstes Mal bei Höllenrausch in Folge 4 von 6. Safety Car. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm, damit ihr nichts verpasst. Und lasst gerne eine Bewertung da. Höllenrausch ist ein Podcast vom SWR. Autor bin ich, Max Dehling. Co-Autor Lukas Waschbüsch. Redaktionelle Leitung Manuela Wey. Redaktion Judith Schatka. Und aus dem Studio Koblenz Nada Fiebes. Dramaturgische Beratung Franziska Krenzien. Projektleitung Miriam Börnle und Katrin Firle. Produktion Axel Höfel und Matthias Horbach. Komposition Philipp Fackler. Aufnahmeleitung Alina Heikel. Formel-1-Kommentar Volker Hirt. Grafik Giovanna Di Caro. Distribution Raffaela Rübsamen und Ramona Längert. Und ein ganz besonderer Dank an Wilm Hüffer, der mit mir für diesen Podcast tief in seinem Recherchearchiv gewühlt hat. Ihr habt es in dieser Folge schon gemerkt, Wirtschaft ist überall. Aber was da genau hinter den Kulissen passiert, das kriegt man oft nicht mit. Dabei wird es ja meistens dann erst so richtig spannend. Der ARD-Wirtschaftspodcast Plus Minus setzt genau da an. Wie gefährlich ist 5G? Warum ist der Gebrauchtmarkt für E-Autos tot? Und wie schafft es die chinesische Online-Plattform Temu, so absurd billig zu sein? Die beiden Hosts Anna Planken und David Alf packen Wirtschaftsthemen an, die uns allen in unserem Alltag begegnen. Plus Minus hört ihr jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Checkt den Podcast und die ARD Audiothek unbedingt mal aus.